Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und Agile Coach und remote zugeschaltet ist
Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler.
Hast du gemerkt, Florian, ich habe noch ein bisschen was verändert in meinem Titel.
Ja, ich musste erst überlegen, bist du es, Martin? Was ist denn dahinter Scrum Master noch passiert?
Ja, da ist jetzt ein Agile Coach passiert. Ob das jetzt ein Upgrade ist oder ein Downgrade, diskutieren wir ein andermal, würde ich sagen. Weil, wie immer, stelle ich die Frage an dich. Florian, was machen wir denn heute?
Ja, heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was sowohl die agile Community als auch die systemische, als eigentlich auch jeden und jeder, der in Organisationen in irgendeiner Form unterwegs ist, betrifft, nämlich das Thema Teams. Und da mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Frage von Teamentwicklung. Wir haben Michel eingeladen, der ein Buch geschrieben hat mit dem schönen Titel Was, wenn sich mein Team gar nicht entwickeln will? Und bevor ich jetzt aber ganz viel darüber erzähle, würde ich einfach mal weitergeben. Hallo Michel.
Hi, moin.
Michel, wer bist du und was machst du?
Oh, wer bist du, ist eine große Frage. Ich glaube, ich weiß es selbst nicht so genau. Ich bin... beruflich zumindest jetzt seit 7 Jahren in Umfeldern unterwegs, die sich agil bezeichnen. Ich habe mal Wirtschaftspsychologie studiert. Ich bin in ganz verschiedenen Rollen auch im agilen Umfeld unterwegs gewesen. Scrum Master, Agile Coach, zwischenzeitlich auch mal als Hierarch, also disziplinarisch verantwortlich. Und jetzt gerade bin ich Release Train Engineer. Und ich frage mich gerade, ob das in eurem Podcast, darf man voraussetzen, dass es, also ich finde diesen Titel so blöde, weil man ihn immer erklären muss, aber vielleicht auch besser hier ganz kurz, ne?
Genau, sag doch mal ganz kurz, was ein Release Train Engineer macht, da musste ich auch das Train noch dazwischen schieben, ja. Hatten wir aber, glaube ich, mal ansatzweise, ja, aber ich glaube ganz kurz, in welchem Framework das spielt, können wir ja sagen.
Genau, also es gibt ja das SAFe Framework, was ein Framework ist, wenn mehrere Teams zusammenarbeiten, also für einen Verbund von Teams, und der Release Train Engineer ist das Pendant zum Scrum Master auf der Ebene teamübergreifend. Also ich fühle mich verantwortlich für die Entwicklung der Organisationseinheit, die dann ein Verbund aus verschiedenen Teams ist, und die Einbettung dieser Organisationseinheit in alles Umliegende. Ja, so ungefähr.
Mhm. Ich habe noch was Spannendes über dich gefunden, bevor wir zum Buch kommen. Ich habe gelesen, du bist norddeutscher Rhetorik-Weltmeister. Da kann ja nichts schiefgehen jetzt im Podcast, würde ich sagen.
Also nicht in norddeutscher Rhetorik Weltmeister, sondern
natürlich nicht. Siehst du, ich bin der große Rhetoriker hier im Spiel.
Ah, Gott. Auch wenn das ziemlich cool klingt. Ja, ich habe mal eine Zeit lang bei einer wirklich coolen Rhetorikorganisation mitgeredet, den Toastmasters, und da auch an Meisterschaften teilgenommen. Das ist aber schon ein Weilchen her.
Trotzdem spannend. Ja, genau, von denen habe ich schon gehört. Spannende Initiative ist das. Gibt's ja. Aber noch, ne? Die gibt's. Die sind noch aktiv.
Die gibt's noch. Eben. Die sind riesengroß. Also, es ist eine wahnsinnige Organisation. Ich weiß nicht, mit wie vielen tausenden Clubs weltweit. Also, total spannend irgendwie. Ganz viele kennen sie nicht, aber für alle, die Lust haben, an ihrer Rhetorik zu feilen, kann ich sehr empfehlen. Oder auch ehrenamtlich günstig. Also, wirklich spannend. Genau. Ansonsten bin ich jetzt zwar in agilen Kontexten unterwegs und schaue aber sehr systemtheoretisch auf das, was mir so begegnet. Und ich würde auch sagen, wenn ich mich so zu eurem Podcast in Bezug setze, ich bin ein bisschen mehr Systemiker als Agilist vor meinem Hintergrund.
Dann mal zu deinem Buch. Ich glaube, das können wir vielleicht am Ende nochmal erwähnen. Ich finde, du hast gerade in dem Buch auch beide Welten sehr gut miteinander verwoben. Ich schicke jetzt schon mal so ein paar Vorschusslorbeeren ins Feld. Ich finde, genau, es ist wirklich super gut, verständlich geschrieben, es ist spannend geschrieben. Und genau, gerade diese beiden Welten, wenn man diese beiden Welten kennt, merkt man genau, dass du in beiden Welten unterwegs bist. Und ich finde es sehr praxisnah auch geschrieben, gefällt mir total gut, sage ich jetzt schon mal. Und am Ende sage ich auch nochmal was dazu. Und jetzt erklärst du uns doch mal, wie kam es denn überhaupt zu dem Buch? Nebenbei dein zweites Buch sogar, ne?
Genau, mein zweites Buch, das ist entstanden aus einer Frustrationserfahrung. Auf meiner ersten Vacation mit zwei Kumpels haben wir uns 10 Tage im Harz genommen. Wir hatten uns alle was vorgenommen, der eine an seiner Promotion zu schreiben, der zweite hat nebenbei studiert und wollte da was schaffen. Und ich habe mir Luhmanns Buch Organisation und Entscheidung mitgenommen. und habe mir vorgenommen, 10 Tage, 500 Seiten, 50 Seiten am Tag. Das sollte doch möglich sein. Und ich habe nach 1,5 Tagen die Schnauze voll gehabt. Also ich habe das Verhältnis aus investierter Zeit und kognitiver Energie zu Erkenntnissen und dem Gefühl, etwas verstanden zu haben, hat für mich nicht gepasst, um es mal so auszudrücken. Habe ihn dann weggelegt nach 1,5 Tagen und dann hatte ich Langeweile und kein anderes Buch dabei, sondern nur ein Laptop. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und dann hatte ich nach den 8 Tagen ein bisschen Text. Und wenn man erstmal so drin ist, dann genau ging es weiter. Und dann ist da die Idee entstanden, ursprünglich ein Buch zu schreiben über die Herausforderungen, die man als Scrum Master so hat, die aber gar nichts mit Scrum an sich zu tun haben. Also so Fragen, ist es eigentlich immer gut, wenn man schwierige Themen im Team offen anspricht, oder ist es manchmal vielleicht sogar besser, Dinge unausgesprochen zu lassen? Oder brauchen Teams eigentlich Teamentwicklungsziele? Ich habe ganz oft erlebt, dass Teams keine haben und irgendwie trotzdem besser werden. Was mache ich, wenn Maßnahmen, die ich eigentlich gut finde, ständig versanden? Stehe ich eigentlich auf der Seite des Teams oder mehr auf der Seite der Organisation oder irgendwie dazwischen? Und auch, was, wenn sich mein Team gar nicht entwickeln will, was dann ja die buchtitelgebende Frage war. Naja, genau, das habe ich dann so weiterverfolgt. Dann hatte ich irgendwann einen Verlag. Das hilft auch nochmal, wenn man eine Deadline hat. Und viele Feedbackschleifen, die echt teils extrem schmerzhaft waren. Also ich habe das Buch sehr iterativ geschrieben. Viele fleißige Feedbackgeber, die es dann im Prozess, also mit der Zumutung des ersten Entwurfs, dann immer ein bisschen besser gemacht haben. Und jetzt nach so knapp 2 Jahren Schreibarbeit ist das Buch dann fertig geworden. Und ich bin auch wirklich froh, dass es inzwischen fertig ist. Und ich bin auch also sehr zufrieden mit dem Ergebnis und den Rückmeldungen. Aber es war schon irgendwie auch ein anstrengender Prozess.
Hast du denn danach, bevor wir jetzt gleich zu deinem Buch kommen, Organisation und Entscheidung nochmal eine Chance gegeben oder hast du es gelassen?
Nee, es steht seitdem hinter mir im Schrank. Es steht aber noch auf meiner Bucketlist des Lebens. Also ich werde diese Erde nicht verlassen, bevor ich dieses Buch nicht verstanden habe. Ich habe inzwischen sogar gesehen, dass es einen Literaturkurs gab, den habe ich leider verpasst. Da hätte ich mich mal anmelden sollen.
Ja, es lohnt sich. Also das schreibt man sonst zu sehr ab, aber so das Thema, also wenig überraschend bei dem Titel Entscheidungen, aber insbesondere Entscheidungsprämissen sind da schon nochmal sehr viel schärfer als in seinen früheren Werken und so die Funktion von Entscheidung. Das kann ich also doch dich und andere nur nochmal motivieren, das nochmal in die Hand zu nehmen. Und es hilft bei dem Buch, das selektiv zu lesen, also sich die Kapitel rauszusuchen, wo man sagt, das könnte mir jetzt gerade helfen. Es ist jetzt nicht so, dass man da vorne anfangen muss und hinten aufhören, sondern das ist thematisch ganz gut voneinander abgegrenzt. So, bevor wir aber den Literaturkurs machen.
Und es war mir so klar, sorry, wenn ich da reinspringe, dass du das noch kommentieren musst, dieses Buch.
Ja, weil man verschenkt was. Also es ist wirklich anstrengend, aber es ist wirklich hilfreich für das Thema Entscheidungsprämissen, da sich nochmal mit zu beschäftigen.
Okay, dann gehen wir zum Buch. Ich fand es spannend, dich nochmal zu fragen, wie das entstanden ist, weil du zu jeder Überschrift hast du quasi noch so ein kleines graues Kästchen, die Gedanken eines Teamentwicklers. Und das finde ich so schön an dem Buch. Ich dachte eher, dass das so entstanden ist, ja, du hast ein Problem oder ein Meeting, irgendwas. Und dann dachte ich so, ja, was mache ich denn jetzt damit? Und dann fängt jedes Kapitel erstmal mit einer Überlegung an. Und dann kommt quasi, ja, die Ausarbeitung. Und dann kommt nochmal ein Fazit. Das finde ich so, ja, so herrlich praxisrelevant dadurch.
Ja, ich kann auch schon sagen, die verzweifelten Gedanken, die da auftauchen, sind genau in der Regel mal meine gewesen. Ja. Also schon.
Genau. Fangen wir vielleicht mal mit dem Aufbau an. Ne? Ist das ein guter Start für uns? Was hast du da alles so abgehandelt in dem Buch?
Mhm. Also genau, erstmal ist es, glaube ich, gut zu verstehen. Ich habe wirklich so, wie ich die Fragen eben formuliert habe, ne, was, wenn sich mein Team gar nicht entwickeln will, stehe ich auf der Seite des Teams oder der Organisation, habe ich 41 solche Fragestellungen. Also das Buch besteht aus einer Anreihung von schwierigen Fragen. Und die habe ich sortiert in Hauptkapitel. Und die Hauptkapitel habe ich versucht, an einer Teamentwickler-Journey zu orientieren. Also es gibt schon erstmal so ein Einleitungskapitel, wo ich Grundbegriffe kläre, was meine ich eigentlich mit Teamentwicklung und auf die Haltung, auf eine nützliche Haltung des Teamentwicklers eingehe. Und dann geht es aber los mit Auftragsklärung, wo es um so Fragen geht, ne? Wann sollte ich einen Auftrag vielleicht auch ablehnen? Worauf muss ich beim Start achten? Was mache ich, wenn mir kein guter Start mit einem Team gelungen ist und ich bin jetzt aber trotzdem irgendwie da drin und muss weitermachen? Dann gibt es ein Kapitel zu Themen und Zielen der Teamentwicklung. Also woran arbeitet man eigentlich ganz genau, wenn man Teamentwicklung macht? Und wie findet man da irgendwie die richtigen Themen und Ziele, wo es sich lohnt, dran zu arbeiten? Dann habe ich so Hauptkapitel, die man nicht mehr so richtig in der Journey-Reihenfolge bringen kann, weil sie, glaube ich, immer relevant sind. Kapitel 6, 7 und 8 sind für Veränderungen sorgen, das Zwischenmenschliche im Blick behalten und Selbststeuerung fördern. Kapitel 9 dreht sich dann um Umfeld und Rahmenbedingungen des Teams. Also ich halte das, was ein Team leisten kann, wird extrem davon beeinflusst, welche Rahmenbedingungen es hat. Und aus meiner Sicht ist es total wichtig, als Teamentwickler zu verstehen, wie sich die Rahmenbedingungen auf dem Team auswirken, weil sie einfach sehr stark begrenzen, welchen Beitrag ein Team für eine Organisation leisten kann und auch welche Schritte in der Teamentwicklung möglich sind. Da gibt es Fragestellungen zu. Und dann gibt es das kürzeste Kapitel, ein Abschlusskapitel, das heißt Ende in Sicht. Da geht es dann zum Beispiel um die Frage, wann sollte ich eigentlich das Team verlassen als Teamentwickler?
Auch da kann ich mich Martin nur anschließen. Ich fand das schön und auch eher selten in der Literatur, dass du so viel diese Fragen adressiert hast, die einen als Teamentwickler, Teamentwicklerin beschäftigen. Also ganz oft, was soll ich tun, wenn, was kann, und natürlich, das so viel vorweggenommen, machst du es dir nicht einfach und sagst, das immer links rum oder sowas, aber das sind diese Schwierigkeiten, die ja häufig dann Bücher nicht beantworten können, wo einfach dann Methodiken aufgelistet werden und man dann eben tun, aber ja genau diese Fragen dauert hat, nämlich was mache ich wenn? Und das hat mir sehr gut gefallen, dass du das ja eigentlich eher an diesen Unsicherheiten sogar aufbaust und dann ab und zu ein bisschen Methodiken da einstreust. Also hat mir auch sehr gut gefallen, weil diese Fragen sind ja viel schwieriger zu beantworten als jetzt welches Tool könnte ich jetzt noch morgen Vormittag in die Agenda unterbringen.
Ja. Da gibt's auch schon sehr viel. Also da habe ich, wüsste ich gar nicht, ob ich den Verlag überzeugt hätte, da noch ein Buch zuzuschreiben. Ja.
Vielleicht zum weiteren Vorgehen jetzt in diesem Podcast. Wir haben uns ja zwei deiner Themen rausgesucht, nämlich einmal das Thema Haltung und einmal das Thema Selbstorganisation, bevor wir in die gleich abtauchen, weil wir es jetzt immer so vorausgesetzt haben. Aber vielleicht nochmal eine kleine Erläuterung. Was verstehst du, wenn du von Teamentwicklern und dementsprechend auch von Teamentwicklung sprichst?
Ja, unter Teamentwicklung fasse ich alle Maßnahmen, die darauf abzielen, über eine veränderte Zusammenarbeit auf die Leistungen des Teams positiv einzuwirken. Ich lasse Leistungen des Teams ganz bewusst sehr offen. Also das kann bedeuten, Qualität zu erhöhen, das kann bedeuten, schneller werden, das kann bedeuten, fürs HR-Team mehr Bewerber zu rekrutieren, also das bewusst dann im konkreten Fall zu definieren. Und es passiert über eine veränderte Zusammenarbeit. Also was auch wieder relativ breit ist, also es kann sein, dass man schneller Feedback gibt, es kann aber auch sein, dass man Vier-Augen-Prinzipien einführt, was ja auch die Zusammenarbeit betrifft und möglicherweise Fehler reduziert, aber es hängt immer irgendwie mit den Interaktionen des Teams zusammen. So habe ich es definiert und alle, die Maßnahmen ergreifen, die genau darauf abzielen, würde ich in dem Fall als Teamentwickler bezeichnen. Also das ist ein Scrum Master, der das versucht. Das ist aber auch ein ganz, ganz klassischer Teamleiter, der darauf Einfluss nimmt. Das ist der Berater, der Coach, der von extern kommt und mit Teams als Ganzes arbeitet. So habe ich es für mich gefasst.
Weißt du, was ich da total spannend finde? Ich dachte erst, das Buch richtet sich ausschließlich an Führungskräfte, weil du mein Team geschrieben hast. Ist man denn als Teamentwickler, ist das denn sozusagen, gehört einem denn dann das Team oder ist man Teil des Teams?
Nee, aber ich spreche auch von meinen Kollegen und die gehören mir auch nicht. Also würde ich nicht sagen. Also ich finde, man darf von mein Team sprechen, auch wenn sie einem nicht gehören.
Spannende Frage. Wenn du ein paar Tage mit dem Team arbeitest, Florian, sagst du dann, ihr braucht eine Veränderung oder wir müssen uns verändern?
Das ist total verrückt. Das hatten wir mal in der Kundenorganisation. Da haben wir große Interviews geführt, die aufgezeichnet wurden. Und da haben wir da so ein bisschen geskriptet. Und dann hatte ich geschrieben, was müssen Sie, also dort war man per Sie, tun. Und dann hat der Bereich, der sich dort um Öffentlichkeitsarbeit kümmert, der hatte da drüber geguckt und hat gesagt, na ja, das klingt so ein bisschen komisch, wollen wir nicht wir schreiben? Und dann hat der Präsident dieser Organisation da drauf geguckt und hat gesagt, wieso ihr? Das Problem gehört doch dem Kunden. Ja, also obwohl er selber der Kunde war, aber er hat gesagt, also ich würde mich da nicht an ihrer Stelle mitgefangen nehmen lassen, das ist doch unser Problem. Also ich weiß es nicht, man kann es, glaube ich, so oder so sagen, du hast natürlich völlig recht, Michel, man sagt ja auch mein Arbeitgeber und der gehört einem nicht und so weiter, aber ich fand einfach diese Frage nochmal interessant aufzuwerfen, wieso du mein Team genannt hast, aber du meinst in diesem Fall einfach das Team, mit dem man zu tun hat.
Ich finde es aber spannend, also ich habe da ehrlicherweise nie drüber nachgedacht, ne, dass sozusagen das bei dir diesen Gedanken ausgelöst hat. Und ich habe jetzt gerade gedacht, das hängt von meiner Rolle ab. Wenn ich als Scrum Master über einen längeren Zeitraum mein Team begleite, dann fühle ich mich als Teil des Teams, dann würde ich eher von meinem Team sprechen. Und wenn ich als Externer für einen Kurzeinsatz temporär dazu komme, dann würde ich wahrscheinlich nicht von meinem Team sprechen.
Ja. Brauchst du die Nähe oder die Distanz, ist da so die Frage, ne?
Mhm.
Ja, ist mir nämlich in letzter Zeit ein paar Mal passiert. Genau, wie Florian ja festgestellt hat, habe ich auf einmal Agile Coach gesagt, bin auch in der Rolle, also bin jetzt nicht so tief in dem Team drin, sondern habe mehrere Teams. Und da bin ich manchmal drüber gestolpert, dass ich selber gemerkt habe, ja, warum sagst du denn jetzt wir? Okay, bin ich eher gewöhnt als Scrum Master. Aber dann habe ich doch ganz oft mich ertappt, indem ich ja ihr gesagt habe und gesagt, aber eigentlich bin ich ja dann doch teilweise, also ich bin öfter da, bin vielleicht auch ein Stück weit Teil des Teams und vielleicht ist es cooler zu sagen, wir schaffen das, weil so das bisschen mehr Kraft hat, finde ich. Ja, habe ich aber auch noch. Genau, ist wahrscheinlich genau fallabhängig.
Ja, manchmal ist es auch einfacher, mit einem ihr die Leute mehr in ihrer Verantwortung zu lassen, ne?
Ja, ja.
Die Roswitha Königswiese hat es ja in ihren Büchern immer gelöst, indem sie gesagt hat, es gibt das Kundensystem, Kundinnensystem, das Berater- und Beraterinnensystem. Und wenn beide aufeinandertreffen, dann gründen sie zusammen was Drittes, nämlich das Kundenberatersystem. Und ich glaube, das ist ja letztlich das, was man sich aber eben verdeutlichen muss. Es sei denn, also wahrscheinlich als Führungskraft ist es so ein bisschen so, aber da ist man natürlich schon mehr Teil des Teams. Und diese Gedanken muss man sich machen und dann ist es eine sprachliche Entscheidung oder eine Entscheidung, wie man sich wohler fühlt. Aber wahrscheinlich ist diese Reflexion schon Teil des ersten Punktes, den wir ja ansprechen wollten, nämlich die Haltung, die man braucht, um Teamentwickler oder Teamentwicklerin wirksam sein zu können.
Was für eine Überleitung, Florian.
Ja, hab ich auch gedacht. Ja. Also das Kapitel Haltung war das Kapitel, wo es mir am schwersten gefallen ist, mich auf eine Überschrift festzulegen, weil ich den Haltungsbegriff schon auch schwierig finde. Also wenn man über eine richtige, gute, passende Haltung, wie auch immer, spricht, finde ich, kann das was Übergriffiges haben, weil man hat ja selbst, man maßt sich ja selbst an, die richtige Haltung zu haben und anderen zu sagen, wenn ihr nicht die gleiche Haltung habt, dann möglicherweise eine falsche. Und gleichzeitig habe ich aber gedacht, naja, es macht aber einen riesen Unterschied, mit welchen Grundannahmen, Überzeugungen, Einstellungen man auf Teams und Teammitglieder guckt. Also wenn ich wie in der systemischen Beratungsszene ja zumindest manchmal hochgehalten das Credo Hilfe zur Selbsthilfe vor Augen habe und denke, alles Potenzial, was ein Team braucht, um ihre Probleme zu lösen, schlummert im Team. Und mein Job, wenn ich das denke, dann verstehe ich meinen Job wahrscheinlich darin, eher reflexionsanregend und fragend zu agieren. Wenn ich aber denke, dass Menschen veränderungsresistent sind und grundsätzlich auch eher faul, dann reagiere ich vielleicht eher mit Nachdruck und einer Peitsche. Begegnet mir zum Glück selten, ne? Aber je nachdem, wie ich aufs Team schaue, werde ich ganz anders agieren. Sodass ich mich dann doch ruhig durchgerungen habe, ja, diesen Haltungsbegriff zu verwenden, aber durchaus noch ambivalent bin. Und da habe ich dann verschiedene Fragestellungen untergeordnet und meine erste ist, und die passt zu dieser Ambivalenz, ist es mein Job, die Teammitglieder beziehungsweise deren Mindsets zu verändern? Also ist das mein Job als Teamentwickler? Und wenn man das Übergriffige, also ich empfinde das als übergriffig, aber wenn man das mal zur Seite schiebt, also das ganze Moralische einmal irgendwie zur Seite schiebt, ist ja trotzdem die Frage, ist es eigentlich klug? wenn ich ein Team besser machen möchte. Also Teamentwicklung haben wir definiert als machen Team besser. Und ich finde, da ist es hilfreich, sich einmal vor Augen zu halten, damit die Organisation was merkt, muss irgendwas anders getan werden als bisher. Also es reicht nicht, wenn sich die Leute anders fühlen oder anders denken, aber am Ende trotzdem alles genauso getan wird wie bisher, sondern am Ende der Kette muss irgendwie eine Verhaltensänderung da sein, damit die Organisation das merkt und sich irgendwie auch Ergebnisse verändern können. Und dann ist die Frage, ist eine Veränderung des Mindsets eigentlich ein probates Mittel, um auf Verhalten einzuwirken? Und meine Erfahrung ist schon, oder ich würde schon sagen, es macht einen Riesenunterschied, welche Leute man im Team hat. Also als Riesenkonzern ist es vielleicht nicht so wichtig, ne, wer jetzt irgendwie an Position 312 steht. Aber in einem Team mit zwei Hände voll Leuten macht es einen großen Unterschied, wer da beteiligt ist, mit welchem Mindset. Und gleichzeitig, und das ist eigentlich der Punkt, warum ich sage, nee, das ist nicht der Hauptjob, ist es super schwer zu beeinflussen. Also wir haben uns das vielleicht alle schon mal gewünscht, dass wir das könnten, aber man reibt sich ja auf, wenn man es versucht. Also gestandene, erwachsene Menschen dann irgendwie mit ein paar Interventionen zu verändern. Also natürlich schafft man es mal, einen Perspektivwechsel anzuregen, und man selbst verändert sich ja auch manchmal durch gute, geschickte Fragen, die uns ins Nachdenken bringen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, instruktiv kaum möglich und ineffektives Mittel. Also um jetzt im Funktionalen und nicht Moralischen zu bleiben. Ich glaube selbst, also ich glaube, es ist einfach ineffektiv. Und da ist die Frage, was dann? Also wenn ich schon nicht die Mindsets der Leute verändere, was verändere ich denn dann als Teamentwickler oder worauf versuche ich Einfluss zu nehmen? Weil ich will ja bewusst irgendwie auf das Verhalten einwirken, damit sich was für die Organisation ändern kann. Und da gibt es die systemischen, oft verwendete Metapher, Organisationen sind wie Spiele. Und die finde ich super. Also die erstmal sagt, das Verhalten wird ganz stark durch die Spielregeln bestimmt. Also, auch bei einem Brettspiel beeinflusst das, was sie tun, wird sehr stark durch die Spielregeln bestimmt. Natürlich macht es auch einen Unterschied, wer es spielt, aber auch sehr, sehr stark durch die Spielregeln. Und in Organisationen gibt es tausende dieser Spielregeln. Ne? Für Budgetanfragen muss man bestimmte Formulare füllen. Wir machen jeden Morgen um 9 Uhr ein Daily. Wenn jemand eine Story abgeschlossen hat, schnappt er sich die nächste von oben. Wir prüfen Dokumente, bevor sie zum Kunden rausgehen, per Vier-Augen-Prinzip. All das könnte man als Spielregeln bezeichnen. Und oft halten sich ja Menschen an diese Spielregeln in Organisationen. Und diese Perspektive finde ich auch auf Teamebene total hilfreich. Und im Kern, weil ich Teamregeln viel leichter beeinflussen kann. Also ich kann Spielregeln auf Teamebene, nicht jetzt hier Teamregeln, kann ich entscheiden. Ich kann sagen, wir machen Daily und wir stellen uns im Daily diese und jene Frage und darüber kann ich diskutieren. Ich kann schwer darüber diskutieren, dass jemand bitte sein Mindset ab morgen ändert. Und ich finde, das ist ein total spannender Blick. Und wenn man sich Teams anguckt, dann stellt man fest, dass es einfach unfassbar viele verschiedene Spielregeln in jedem Team gibt, die sich auch manchmal sehr stark unterscheiden. Wenn man sich nur anguckt, wie Teams Meetings gestalten, dann finde ich da schon ganz viele unterschiedliche Spielregeln. Ne? Es gibt Teams, wo es immer eine Einladung gibt mit Agenda. Es gibt Teams, da steht sowas nie drin. Und dann unterscheiden sich Teams Kamera an oder aus. Ist es okay, Sachen nebenher zu machen? Muss man das begründen oder nicht? Darf man die Leute direkt ansprechen, wenn sie lange nichts gesagt haben? Und anderen Teams wird das als übergriffig empfunden. Dann gibt es manchmal Regeln wie, wenn um 2 nach Terminbeginn keiner da ist, dann starten wir und alle wissen das und keiner ist sauer, wenn man dann nicht auf ihn gewartet hat. Und in anderen Teams ist es aber nicht so okay. Bei Abwesenheiten gibt es eine Hol- oder Bringschuld. Also ganz, ganz viele Regeln. Ich glaube, an den Beispielen sieht man auch, einige dieser Regeln kann man explizit gut verhandeln. Also da kann man drüber reden. Wann fangen wir an? Und einige Spielregeln entstehen eher implizit. Also darf man Leute ansprechen, wenn sie lange nichts gesagt haben, ist selten vereinbart und trotzdem gibt's oft solche Regeln. Und ich würde Teamentwicklern empfehlen, dafür einen guten Blick zu haben. Also durch die Brille der Spielregeln zu gucken und zu sagen, welche Regeln haben sich hier etabliert Und dann kann man die in die Kommunikation bringen, hinterfragen, ne, mit dem Team hinterfragen, ist es eigentlich nützlich, so wie wir das machen? Und vieles davon lässt sich dann sehr gut entscheiden und hat dann auch oft direkte Einwirkungen aufs Verhalten. Es hängt ein bisschen von der Regel ab. Ne? Es gibt schwer und leicht zu entscheidende Spielregeln. Aber das, finde ich, ist eine sehr nützliche Suchrichtung und viel einfacher zu beeinflussen als Mindsets.
Mir fällt da auch ein Beispiel aus meiner Woche ein. Wir nehmen mal ein Team und das Team war per Management Order, kann man, glaube ich, dazu sagen, so ungefähr vor einem halben Jahr. Hier ist es, ihr müsst jetzt nach Scrum arbeiten. Vereinfache jetzt ein bisschen, ja. Ihr müsst nach Scrum arbeiten. Ich kam da auch zu dem Team. Und da war mal einer dabei, auf jeden Fall ein Senior Software-Entwickler. Und der kam immer zu den Retrospektiven und sagte so, oh, jetzt muss ich schon wieder so eine Retrospektive hier machen. Irgendwie hat er nicht so richtig Lust und Sinn darin gesehen. Ich habe ihm auch probiert beizubringen, warum das wichtig ist. Also das wäre so dieses am Mindset rumarbeiten, würde ich das mal sagen. Und jetzt quasi nach einem halben Jahr läuft dieses Team also wirklich super. Die schaffen ihre Ziele, sind zufrieden, machen ihre Arbeit, tauschen sich total gut aus, sagen selber, wir kommunizieren so toll. Und dieser Mensch sagt auf einmal in der Retro, ja, es ist total schön, in so einem Team zu sein. Ich bin ja eigentlich bis jetzt so der Eigenbrötler gewesen. Aber jetzt ist total gut, wie wir uns austauschen, wie wir die Dinge voranbringen. Wahnsinn. Und genau das ist das, ne? Also da haben wir die Spielregeln da wurden die Spielregeln verändert im Sinne von, macht man Daily, trefft euch da jeden Tag, sprecht euch ab. Und dann kam irgendwann so eine Sinnhaftigkeit dazu oder die Erkenntnis der Sinnhaftigkeit. Ja, das macht Sinn für uns. Und auf einmal funktioniert das alles. Und selbst der Kollege, der vorher so negativ behaftet war oder der ganzen Sache so negativ gegenüberstand, findet es jetzt richtig gut und fühlt sich richtig wohl in so einem Team, obwohl er seit, keine Ahnung, 20 Jahre immer alleine gearbeitet hat.
Ja. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel, wo auch deutlich wird, man muss nicht erst jemanden überzeugen, sondern häufig reicht es irgendwie zu schaffen, dass jemand das mitmacht, also sein Verhalten anpasst.
Ja.
Und manchmal kommt die Überzeugung dann hinterher. Und das ist ja auch irgendwie auch schön, ne?
Genau, lass uns mal probieren, hast du ja auch beschrieben. Ja. Ne? Also dann lieber mal was probieren und dann haben die Personen auch das Gefühl, ich kann mitgestalten. Und wenn es mir dann doch nicht passt, darf ich vielleicht auch an den Spielregeln mit rumbasteln.
Ja. Das ist ein häufiger Satz von mir. Ich weiß, ich habe euch hier gerade nicht überzeugt, aber könnt ihr das einmal mitgehen? Lass uns das einmal ausprobieren. Und das reicht häufig, ne? Und manchmal hatte das Team dann recht und gesagt, man merkt, funktioniert wirklich nicht. Aber man hat es zumindest mal ausprobiert. Und manchmal entsteht dann genau der Effekt wie bei dir, dass man dann merkt, irgendwie ist doch ganz gut. Oder man kommt auf eine ganz neue Idee.
Michel, vielen Dank. Ich will gar nicht mehr so auf diesen Punkt eingehen, weil das Thema an den Verhältnissen ansetzen und nicht am Verhalten, glaube ich, den Hörerinnen und Hörern, die schon die ein oder andere Folge bei uns gehört haben, leicht bekannt vorkommen könnte. Ich möchte bei einem anderen Punkt gerne weitermachen aus deinem Buch, der auch viel mit systemischer Haltung zu tun hat, nämlich die Idee, dass die Lösung immer im System, in unserem Fall jetzt im Team, liegt. Das hast du auch aufgegriffen mit dem Zusatz, gilt das immer? Fragezeichen.
Meine kurze Antwort ist nein. Ich glaube, das gilt nicht immer. Ich glaube, es ist eine gute Arbeitshypothese, erstmal davon auszugehen, das Team könnte gute Ideen haben, wichtige Gedanken haben. Also worum auch immer es geht, würde ich das in der Regel nicht einfach ignorieren. Und gleichzeitig gibt es für mich Situationen oder Konstellationen, wo ich vorsichtig wäre, zu stark davon auszugehen, dass das Team die Lösung in sich trägt. Also es gibt, finde ich, Also es gibt ganz offensichtliche Fälle, wie wenn ich ein Scrum-Team habe und ich habe ein juristisches Problem und habe keinen Juristen im Team, da sind sich alle einig, ne? So, okay, du brauchst irgendwie Expertise von außen, da frage ich nicht lange rum und stelle da irgendwie reflektionsanregende Fragen, um auf die richtige Lösung zu kommen, sondern ich hole mir einen Anwalt. Das ist aber leicht, weil klar, dann gibt es die Fälle, wo es schwierig wird, weil es vielleicht auch nicht so ganz klar ist, ne? Das Scrum-Team, was schon ein bisschen Scrum-Erfahrung mitbringt, was den eigenen Kontext sehr gut kennt, was vielleicht auch schon ein bisschen was ausprobiert hat an Scrum-Praktiken und den erfahrenen Scrum-Master, der von außen kommt, der denkt, hier müsste man aber eigentlich einiges anders machen. So, und da trifft dann möglicherweise ein kompetenter Scrum Master mit viel Erfahrung aus verschiedenen Kontexten auf ein Team, was aber auch schon Erfahrung mitbringt und vor allem den eigenen Kontext sehr gut kennt, aufeinander. Und also genau dann wird es knifflig, auch für den Scrum Master. Ne? Meine Empfehlung ist es, gut hinzuhören, und man kommt dann nicht drum herum abzuwägen. Ist das jetzt eine Situation, wo ich mir einen Kompetenzvorsprung zuschreibe? Dann setze ich mich vielleicht mehr ein, dann sozusagen gehe ich mit mehr Nachdruck ins Team. Oder ist das etwas, wo ich mich besser zurücknehme, weil ich sage, hier ist der Kontext, der spezifische Kontext des Teams so wichtig und ich nehme mich ein bisschen zurück. Also die Frage des Kompetenzvorsprungs muss man immer im Einzelfall lösen. Und das bleibt auch schwierig oft. Also da habe ich leider keinen besseren Tipp, außer abzuwägen. Okay, ist es gerechtfertigt, dass ich mir hier zuschreibe, mehr Ahnung zu haben als 10 erwachsene Menschen mit viel Lebens- und Berufserfahrung? Und es gibt Konstellationen, wo ich das auch mache, weil ich denke, okay, nee, das ist ein Thema, da kenne ich mich besonders gut aus. Ich habe eine Mediationsausbildung gemacht. Ich weiß, wie ich diesen Konflikt hier strukturieren würde und wie ich das angehen möchte. Und da lasse ich methodisch jetzt nicht lange mit mir diskutieren und versuche das dann sozusagen meinen Stiefel durchzuziehen. Es gibt aber viele Konstellationen, wo ich auch denke, nee, also die werden schon gute Gründe haben, wenn sie da so klar gegen sind. Das ist eine Sache. Also, und eine zweite Suchrichtung, die ich mitreflektieren würde, es gibt in Organisationen immer wieder auch Interessenskonflikte, auch zwischen Teaminteressen und Organisationsinteressen. Also oft passt es zusammen, ne? Aber manchmal auch nicht. Also ich hatte mal einen schönen Fall, also einen schönen plastischen Fall, der uns aber eigentlich sehr, sehr weh tat. Neues Team aufgesetzt, standen vor der Frage, welche Programmiersprache wählen sie? Die haben natürlich gesagt, wir können am besten beurteilen, was für uns passt. Und auch, also, die haben dann eine Programmiersprache, also wir haben denen den Raum gegeben, haben dann die Programmiersprache gewählt. Das war eine relativ exotische Programmiersprache, haben auch ein tolles Software gebaut, das hat gut funktioniert. Und nach anderthalb Jahren, als dann da viel Kompetenzen auch aufgebaut wurden, haben wir festgestellt, boah, jetzt sind wir als Organisation extrem abhängig von den Leuten, weil wir kein anderes Team im Unternehmen haben, die diese Programmiersprache anwenden können. Und in dem Team waren ein Haufen Freelancer, die eine gute Situation für ihre Vertragsverhandlungen hatten, weil wir einfach sehr abhängig waren. Also da einfaches Beispiel, wo Organisations- und Teaminteressen aufeinandertreffen können. Oder zweites Beispiel, was auch bestimmt viele kennen. Ein Team, was bisher sehr, sehr autonom arbeiten konnte, weil es wenig Abhängigkeiten nach außen gab, weil es irgendwie ein gut umrissenes Produkt gab oder eine gut umrissene Domäne, für die sie verantwortlich waren, findet das in der Regel auch ganz gut, meine Erfahrung zumindest. Jetzt gibt's im Konzern die Idee, oh, lass uns doch so ein großes, übergreifendes Projekt machen mit einer riesigen Umsetzung, was fürs einzelne Team aber bedeutet, wieder nur ein kleines Rädchen im großen Ganzen zu sein und viele Abhängigkeiten zu haben, viele Entscheidungen nicht mehr alleine treffen zu dürfen, finden Teams möglicherweise nicht so cool. Und auch da ist es dann ein Abwägen zwischen, okay, wie ziehe ich die Organisationsinteressen vor? Und ich würde da nicht immer sagen, der Meinung des Teams Vorrang geben, was nicht heißt, dass man die nicht berücksichtigen sollte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Nee, ich würde nicht sagen, dass die Lösung immer im Team liegt.
Wir hätten jetzt schon fast wieder eine super Überleitung zu unserem zweiten Thema Selbstorganisation, wenn der Florian, der mich gerade so anschaut, nicht noch eine Frage hat zur Haltung.
Nein, gerne.
Prima, dann nehmen wir das so rüber. Genau, weil das Team hat ja selber entschieden, welche Programmiersprache heißt das Wort? Dankeschön. Welche Programmiersprache einzuführen, ist eine super weitreichende Entscheidung nebenbei. Das finde ich total gut, das Beispiel. Genau. Selbstorganisation fördern heißt ein weiteres Kapitel in deinem Buch. Finde ich total spannend. Wird, glaube ich, auch sehr oft missverstanden oder falsch umgesetzt. Also das, da habe ich viele Probleme erlebt und bin ganz spannend, was du uns dazu zu erzählen hast.
Ja, also erstmal, ich verwende den Begriff Selbststeuerung und nicht Selbstorganisation, weil der Begriff Selbstorganisation ja in der Systemtheorie ja schon eine Definition hat, habe ich hier bewusst einen anderen Begriff gewählt, der den ich ein bisschen spezifischer meine. Also alle Teams haben ja Freiheitsgrade. Also in jedem Team, es gibt bestimmte Dinge, die im Team vom Team entschieden werden. Sonst brauchst du kein Team. Und im agilen Kontext haben wir häufig vergleichsweise hohe Freiheitsgrade. Ne? Auch im agilen Umfeld dürfen unterschiedliche Teams unterschiedliche Dinge selber entscheiden, aber es gibt irgendwie Dinge zu entscheiden, zu klären, zu organisieren vom Team. Und um diese Freiheitsgrade irgendwie angemessen auszufüllen, müssen Teams sich selbst steuern. Damit meine ich, sie müssen sich koordinieren, sie müssen Entscheidungen treffen, sie müssen sich für etwas gemeinsam verantwortungsvoll verhalten. Und da gibt es verschiedene Fragestellungen zu. Ne? Also das ist aus meiner Sicht auch gar nicht so leicht. Also ich habe eine Fragestellung genannt, was, wenn mein Team die einfachsten Abstimmungen nicht hinbekommt? Also manchmal ärgern sich ja dann auch irgendwie Außenstehende darüber, dass vermeintlich leichte Dinge irgendwie nicht gelingen im Team. Wie, da hat jetzt ein Team-Postfach und dann bleiben Antworten da liegen und es antwortet nicht. Und das sieht, finde ich, von außen, also ich kann den Impuls verstehen, den man von außen haben kann, wie kann das sein? Das ist doch irgendwie nur eine Antwort. Also da muss ja nur einer darauf reagieren. Wenn man das runterbricht, ist das eine anspruchsvolle Koordinationsaufgabe. Also wenn man ein gemeinsames Teampostfach hat oder neu einführt, dann muss man irgendwie klären, wer guckt überhaupt da drauf. Weil wenn es alle machen, verschwendet man möglicherweise Zeit. Wenn es nur einer macht, ist es vielleicht zu wenig. Ne? Da muss man irgendwie bewerten, also irgendwie muss bewertet werden, welche Nachricht wird denn eigentlich wie verarbeitet? Also was ist wie eilig? Kann ich da selber drauf antworten, weil ich das gerade gelesen habe? Wie stelle ich sicher, dass nicht andere auch darauf antworten? Oder wir uns beide irgendwie gleichzeitig Gedanken dazu machen? Was kann ich eigentlich, wenn ich jetzt hier eine E-Mail gelesen habe, selbst entscheiden? Wo muss ich mit anderen aus dem Team drüber sprechen? Was sollte ich ins Daily tragen? Oder vielleicht greife ich mir jemand anders? Wie stelle ich sicher, dass Informationen, die für alle wichtig sind, auch alle erhalten? Also da gibt es schon irgendwie ganz schön viel Koordinationsaufwand, wenn man das als Team sauber handhaben möchte. Und das gelingt nicht immer automatisch. Also meine Erfahrung ist, ja doch, nach einer Zeit bilden sich das Spielregeln aus. Zum Beispiel, dass eine bestimmte Rolle immer als erstes drauf guckt und das dann mitträgt. Aber die bilden sich nicht immer automatisch aus. Und ich finde, dann kann man als Teamentwickler gut unterstützen, indem man das aufdröselt. Also indem man dieses, okay, wer guckt denn eigentlich drauf? Und wie stellen wir sicher, dass immer jemand drauf guckt? Und wenn dann jemand drauf guckt, darf der dann selber entscheiden, was damit passiert? Oder bewertet er nur, was wo besprochen wird, in welcher anderen Runde? Also ich finde das echt gute Möglichkeit als Scrum Master oder Teamentwickler zu unterstützen, indem man das mal so runterbricht. Und grundsätzlich finde ich es hilfreich, wenn man das nicht unterschätzt. Also das vermeintlich leichte Aufgaben, die für eine Einzelperson noch leicht wären, weil klar ist, die E-Mail ist an mich adressiert, dann bin ich der verantworten muss, dass mein Gegenüber eine Antwort kriegt, im Team zu koordinativen Herausforderungen führen.
Das finde ich auch wieder sehr schön praktisch dargestellt hier in der Buch, dass du nämlich genau die Fragen stellst. Also es ist passiert, da lag irgendwie eine Nachricht rum in diesem Postkorb und es hätte sich jemand kümmern sollen. Und was ist so die erste Handlung? Eigentlich gerne vom Management, tut mir leid, draufhauen, läuft nicht, ja, klappt alles nicht. Die sind zu faul, also es geht ja schnell in so eine Vorwurfsding rein. Und da fand ich es total gut und auch hilfreich und das macht das Buch aus. Aber man fragt, ja, vielleicht hat das Team ja die Sache bewertet und einfach gesagt, ja, reicht ja, wenn wir das Montag machen. Also wirklich da hinterhergehen und wirklich fragen, da sind wir wieder im Systemischen, die ganz große systemische Frage, vielleicht gibt es ja einen guten Grund, ja, warum das Team so gehandelt hat und hinterfragt es doch erstmal. Und das ist auch hier dargestellt, finde ich gut.
Ich könnte jetzt eine Überleitung machen, wenn wir schon beim fiesen Management sind, die ja häufig auch einfach valide Interessen haben, aber bleiben wir mal in dem Modus.
Ja.
Ich habe eine zweite Frage, was, wenn das Team keine Verantwortung übernimmt? Und das ist auch etwas, was ich durchaus, auch wenn ich mal als Externer reingeholt wurde, vom Auftraggeber / unserem fiesen Manager gefragt wurde. Ne? Das Team übernimmt keine Verantwortung. Und da fände ich es hilfreich, wenn man erstmal klar vor Augen hat, Verantwortung ist nichts, was man beobachten kann. Also man kann bestimmte Verhaltensweisen beobachten und das unverantwortlich oder verantwortlich nennen oder sich die Welt erklären. Das Team übernimmt keine Verantwortung. Deswegen hat es den Softwarefehler nicht behoben und ist einfach ins Wochenende gegangen und hat gesagt, ja, dann machen wir Montag weiter. So, und wenn dann so ein Manager kommt, dann und meckert oder sich beschwert, dass Team über nur keine Verantwortung, finde ich immer einen ersten guten Schritt, das zu konkretisieren. Also kannst du mal ein Beispiel nennen? Woran machst du das fest? Oder schöne Kamerafrage, ne? Angenommen, ich hätte das Team gefilmt. Woran hätte ich denn erkannt, dass das Team keine Verantwortung übernimmt? Also da hilft es, finde ich, echt ins Konkrete zu gehen. Und manchmal wird dann auch das Team keine Verantwortung. Das Team macht keine gute Urlaubsplanung. Und dann hast du ein konkretes Thema, was du viel besser bearbeiten kannst als so ein global galaktisches Thema. Genau, und dann den Punkt von eben, ne? Gibt es einen validen Grund? Das ist dann oft die zweite Frage. Das Team hat, okay, also dir geht es darum, dass das Team ins Wochenende gegangen ist, obwohl klar war, es ist ein Softwarefehler da. Und du verstehst, also ne, du erklärst dir das als, das Team fühlt sich nicht verantwortlich. Gäbe es dann noch andere Gründe, warum es das möglicherweise nicht getan hat? Oder was glaubst du, was würden die mir sagen, wenn ich die fragen würde? Und dann kommen, naja, vielleicht haben die es gar nicht mitbekommen. Vielleicht haben die das anders bewertet und gesagt, ist nicht schlimm. Vielleicht haben die das auch gut abgewogen und gesagt, naja, und die Leute in der Produktion wissen Bescheid und kriegen das bis dahin gut gehandelt, was auch immer, ne?
Wir sind hier schon richtig tief ins Thema eingetaucht. Ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen und mal ganz nebenbei, es gibt ganz tolle Führungskräfte da draußen, nur weil wir gerade mal so Negativbeispiele hätten. Aber gut, dann ist es halt schön plastisch. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Also kein Führungskräfte-Bashing hier. Es gibt da ganz tolle. Der Schritt zurück lautet, warum braucht es vielleicht Führung in Teams? Warum könnt ihr sich nicht einfach so organisieren, habe ich jetzt schon wieder gesagt. Ich habe mir das aufgeschrieben, wo es in deinem Buch, ja, korrigiere ich jetzt auch, Selbststeuerung heißt. Also der Fehler lag bei mir. Genau, also warum könnt ihr sich nicht einfach irgendwie so steuern? Warum braucht es immer Führung?
Also hier ist ganz wichtig, vor Augen zu haben, was man mit Führung meint. Es gibt so ein schönes Zitat von dem Bernd Österreich. Führung ist so wichtig, um sie nur den Führungskräften zu überlassen. Und darin wird schon deutlich, dass Führung ist nicht das, was unbedingt Führungskräfte nur tun, sondern zumindest nach dieser Definition, die ich sehr gut finde, ist Führung ein richtungweisendes Voranschreiten, was dann zu Führung wird, wenn es Gefolgschaft gibt. Also wenn ich in einem Team in der Situation bin, wo man links und rechts gehen könnte, dann brauchst du irgendwie eine Entscheidung, um zu gehen, also um loszugehen. Und da hilft es, wenn einer sagt, komm, dann lass uns doch jetzt mal hier links langlaufen. Und wenn alle mitgehen, dann hat Führung stattgefunden. Dieses Komm, lass uns mal hier links langlaufen, kann aber von jedem kommen. Das können auch unterschiedliche Teammitglieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten sein. Das muss auch nicht sagen, wir gehen links. Das kann auch sein, komm, lass uns mal abstimmen, wer ist für links, wer ist für rechts. Aber das Team wird dadurch handlungsfähig, dass man irgendwie eine Entscheidung trifft, wie es geht. Und dieses in diesen, ich nenne es mal kritischen Situationen, also mal dann, wenn es mehrere Möglichkeiten gäbe, brauchst du irgendjemanden, der so einen Vorstoß wagt, dass es in den nächsten Schritt geht. Das meine ich mit Führung. Und deswegen braucht es das auch aus meiner Sicht, weil sonst hast du oft ein Vakuum. Also wenn keiner diesen Schritt macht, auch wenn es nur ist, wollen wir abstimmen, dann kommen Teams langsam voran oder verheddern sich in solchen Situationen. Und das gibt's ja auch, ne? Gerade in neuen Teams, finde ich, hat man das manchmal, dass sich keiner so richtig traut, den Vorschuss zu machen, weil man geht ja auch immer ein kleines zwischenmenschliches Risiko ein, nämlich, dass man zurückgepfiffen wird und jemand sagt, ey, warum willst du denn das jetzt hier entscheiden?
Ja, und wenn man das, also das, ich finde diese Definition auch super von Führung, dann kann man die Frage, warum braucht ein Team Führung, ja eigentlich gar nicht mehr stellen, weil es wird immer passieren, aber man hat ja zu Recht, dass die Situation, dass Hierarchie Gefolgschaft wahrscheinlicher macht. Ja, ja. Also wenn ich als Teamleiter sage, wollen wir vielleicht mal so weitermachen, und dann ist das schon wahrscheinlich, dass mir also nicht ausschließlich, ne, wir haben andere Machtfaktoren, kennen wir auch, aber das macht es wahrscheinlicher. Wenn man nun aber die Hierarchie abschafft, also das ist ja mit gemeint, braucht ein Team Führung, man könnte fragen, braucht ein Team hierarchische Führungsfunktionen, dann entstehen ja im Zweifel sogar mehr solcher kritischer Situationen. Ja. In die dann andere einspringen müssen, weil man es nicht aushält, dass es so nicht weitergeht, und in Führung gehen, und dann weiß man halt als Organisation nicht immer so richtig, was dann rauskommt. Das ist so ein bisschen freies Spiel der Kräfte, ja, dann setzt sich die
Lösung, die halt am meisten Gefolgschaft findet, durch. Wissen wir auch alle aus Erfahrung, das muss nicht immer die beste sein. Es gibt auch andere Faktoren, die zu Gefolgschaft führen. Aber dessen muss man sich halt bewusst sein, wenn man einfach nur Hierarchie abschafft, dann hat man im Zweifel mehr Situationen, in denen Führung eine Lücke füllen muss, weil das ist ja aus den Funktionen und Folgen formaler Organisation, dieser Führungsbegriff.
Ja.
Und dort finde ich das auch so toll, hat Luhmann auch gesagt, Führung ist ein funktionales Äquivalent zu dem Vorhandensein von Strukturen. Also ich brauche das ja nur, dieses in die Lücken springen, wenn ich Lücken habe, wenn ich einfach Prozesse habe, die regeln, was ich zu tun habe, dann muss keiner sagen, was wollen wir jetzt machen, sondern dann ist ja allen klar, der Prozessablauf gibt es vor. Und diesen Schritt erlebe ich häufig, dass der vergessen wird, wenn über Selbstorganisation gesprochen wird, dass man einfach nur Hierarchie abschafft und sich dann wundert, warum sozusagen das Team dauernd vor kritischen Situationen, wo keiner weiß, wie es weitergeht, steht.
Ja. Ich finde, das ist ein guter Punkt, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass Hierarchie ja nichts Böses ist. Also Magieren wird, finde ich, manchmal so ein bisschen in Licht gestellt, was hier nicht gerecht wird. Also ich würde sagen, Hierarchie ist ein Mittel der Organisation, was viele Vorteile hat. Ne? Du kannst Pattsituationen schnell auflösen, du konzentrierst Konflikte auch zu einzelnen Personen und die müssen dann nicht unbedingt zwischenmenschlich so stark ausgehandelt werden. Du kannst dafür sorgen, dass es schnell weitergeht. Das kann man dann, also diese Funktion kann man abwägen gegen die Nachteile, die man sich möglicherweise damit einhandelt. Ne, wenn ich ein Team habe und der Hierarch, mit dem ich mein Gehalt nächste Woche verhandelt, dann sage ich vielleicht nicht das, was ich denke, sondern das, was ich denke, was mein Chef hören möchte. Also so Hierarchie
und
Risiken und Nebenwirkungen.
Und da sind wir ja bei dem, wo auch ich immer versuche, Werbung dafür zu machen. Man muss eben Problemlösungen und Lösungsprobleme gegeneinander abwägen. Und Hierarchie löst, also ist eine Möglichkeit, bestimmte Probleme, die Organisationen haben, zu lösen, nämlich Orientierung zu geben, Adressen zu bieten. Also das ist nämlich etwas, was ich auch immer wieder erlebe. Das ist klar, wenn du eine Frage an die Rechtsabteilung hast, schreibst du halt dem Leiter der Rechtsabteilung oder der Leiterin. Wenn es da plötzlich keinen mehr gibt, dann weißt du gar nicht, oh Gott, wen schreibe ich den jetzt an? Und nicht, dass man das nicht alles gut lösen könnte, das muss nicht so, aber man muss diese Fragen sich stellen, wenn man die formale Hierarchie abschafft. Und dann, das hast du ja, glaube ich, auch in deinem Buch, ist Führung eben nicht was an einer Person klebt, sondern Führung erfüllt bestimmte Funktionen und die muss ich dann eben anders im Team verteilen.
Ja.
Ja, verteilen und ich würde auch sagen, ausgehandelt werden, weil woher soll das Team wissen, wie es agieren darf, welche Leitplanken es hat, gerade wenn es vielleicht sogar noch eine Führungskraft gibt. Und da habe ich auch letztens was Schönes erlebt. Also gerne wird ja auch mal gesagt, ne, gibt es einen Workshop, sagt die Führungskraft, lass uns mal einen Workshop machen, wie ich mit euch zusammenarbeiten kann. Aber schöner wäre es natürlich zu sagen, wie wir zusammenarbeiten und welche Rolle spiele ich in dem Ganzen und wie kann ich euch unterstützen. Klingt total banal, sieht man aber gar nicht so oft.
Ja? Ich glaube, ganz häufig entstehen Spielregeln zu dem, wann führt eigentlich wer. Und es gibt ja auch informelle Hierarchien. Ne? Also es gibt in Teams in der Regel Leute, deren Meinung mehr Gewicht hat. Oder auf die wartet man, bis man eine Entscheidung trifft, bis sie aus dem Urlaub zurückkommen. Und auf andere wartet man nicht. Und auch das kann man betrachten und sich überlegen, okay, führt das dazu, dass das Team dadurch handlungsfähig wird und eine gute Entscheidung trifft? Oder führt das dazu, dass Leute hoch frustriert sind, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht wichtig? Also auch da würde ich immer mir die Funktion und Folgen anschauen.
Wenn wir über Selbststeuerung in Teams sprechen, dann ist ja ein Argument ganz häufig, dass Entscheidungen, die hierarchisch getroffen werden, einerseits nicht so verankert sind im Team, weil es eben nicht die Teams selber entschieden haben und zum anderen häufig nicht so gut sind, wie das Team hätte entscheiden können, weil man die fragen muss, die Probleme täglich erleben, wenn man nach Lösungen fragt. Auch darüber hast du dir Gedanken gemacht und hast die Frage gestellt, sind Entscheidungen, die im Team getroffen werden, immer bessere Entscheidungen? Zu welchem Schluss kommst du da?
Nee. Also, nee.
Gut, danke.
Doch, es steht doch drin.
Es gibt zwei Aspekte, oder die Frage könnte man auf zweierlei Wege verstehen. Einmal, sind die Entscheidungen eines Teams im Vergleich zu der Entscheidung einer von außen stehenden Person immer besser? Und ich würde sagen, nee, da sind wir bei dem Punkt, dass manchmal Organisations- und Teaminteressen aufeinandertreffen. Und dann ist es gut, wenn jemand von außen auch mal eine schwierige Entscheidung, die für die Organisation aber sinnvoll ist, treffen kann. Also den Weg würde ich mir immer offen halten als Organisation. Heißt wieder nicht, dass ich nicht aufs Team hören sollte und das Team total gute Gründe haben könnte. Und wenn ich die Frage betrachte als, ist es gut, wenn ein Team die Entscheidung, die es zu treffen hat, immer als Gruppe trifft, also ne, alle kommen zusammen und entscheiden das gemeinsam, dann würde ich auch klar sagen, nee, das hängt total davon ab, worum es geht. Also es gibt Entscheidungen, die im Team zu treffen hat, die haben eine enorme Tragweite, die kann ich auch in Zukunft nicht mehr anpassen. Die Leute haben unterschiedliches Wissen in ihren Köpfen, was man irgendwie braucht, um eine gute Entscheidung zu treffen, und irgendwie ist es auch wichtig, dass alle damit hinterstehen können. Dann sage ich, ja, gut, wenn man es gemeinsam trifft. Und es gibt aber auch Entscheidungen, die so klein sind, dass es gut ist, wenn einer den Entscheidungsbedarf erkennt und das vielleicht einfach entscheidet. Oder wo man sagt, naja, wir können das jetzt entscheiden, wir können es aber ganz leicht anpassen in der Zukunft. Wenn Fashion ist nicht gut, dann würde ich auch sagen, muss man nicht immer im Team zusammenkommen und sich überlegen, wie machen wir das jetzt? Die Gefahr finde ich gerade in agilen Teams groß, dass so eine Konsensnorm entsteht. Weil man ja keine Hierarchie mehr hat, geht es häufig damit einher, oder keine formale Hierarchie, geht es häufig damit einher, dass die Leute sagen, gut, dann müssen wir auch die Sachen gemeinsam entscheiden. Und das halte ich für gefährlich, weil sehr zeitraubend und ineffizient. Und würde da eher empfehlen, auch dafür ein Verständnis dafür zu sorgen, nee, das brauchst nicht. Es ist gut, wenn jeder mal Führung übernimmt, gerade in den Aspekten, in denen er irgendwie sich Kompetenz zuschreibt. Und in der Regel gehen Teams das ja auch mit. Ne? Also es haben ja auch die Teammitglieder selbst meist kein Interesse, alles mitzuentscheiden, sondern es geht um bestimmte Themen, wo man sagt, da möchte ich mitentscheiden, und bei anderen, nee, macht das mal, traue ich zu, dass ihr das so ohne mich gut trefft. Ich trage das schon mit.
Das hast du ja in deinem Buch auch beworben, dass man den Konsensentscheid nicht so per Default sozusagen einsetzt, sondern sich auch da überlegt, wann ist das wichtig, und das fand ich sehr greifbar, so wenn man natürlich Entscheidungen treffen muss, die hinter denen alle stehen müssen oder die von ganz besonderer Tragweite sind, dann ist das natürlich sinnvoll, in so einem Fall zu sagen, da können wir erst weitermachen, wenn wir Konsens haben. In vielen anderen Fällen sind alle, glaube ich, froh, wenn man nicht über alles gemeinsam abstimmen muss, zumal die Qualität ja dann auch fragwürdig ist von so einem Konsens, der einfach nur, damit es aufhört, dann irgendwann entstanden ist.
Ja, richtig. Ja.
Die sogenannte Konsensfiktion haben wir immer besprochen, was?
Ja.
Sehr gut.
Ja, schön, Michel. Wir fragen immer gerne zum Abschluss, gibt es noch irgendeine Frage, von der du dir gewünscht hättest, dass wir sie stellen würden?
Nee, ich fand die Fragen gut. Weil ich hätte natürlich noch viel mehr erzählen können, aber für mich ist es irgendwie rund.
Wunderbar. Also, genau, hier das Buch von Michel Eggebrecht. Was, wenn sich mein Team gar nicht entwickeln will? Fragezeichen. Herausforderungen für Teamentwickler und Führungskräfte aus dem Karl Auer Verlag. Wunderbar, das will ich mir öfters mal schnappen. Ich habe schon gesagt, super praxisrelevant, tolle Fragen drin. Ich glaube, das wird öfters benutzt bei mir. Vielen Dank.
Freut mich.
Vielen Dank, dass du da warst, Michel.
Vielen Dank für die Einladung.